Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Klimakrise und der kontrollierte Weg zu einem anderen Wirtschaften. Ist es überhaupt denkbar, dass wir aus der Klimakrise ohne Kollaps und Chaos in eine andere Form zu leben und zu wirtschaften übergehen? Ulrike Herrmann hat in ihrem Buch »Das Ende des Kapitalismus« einen solchen Weg skizziert und unterhält sich darüber im Podcast mit Stefan Walli.
An dieser Stelle in der Robert-Jungk-Bibliothek haben wir Gäste gehabt, die uns erklärt haben, dass das Klima auf diesem Planeten sich dramatisch verändert, dass das menschengemacht ist und dass das mit CO2-Ausstoß zu tun hat. Wir haben Ökonominnen und Ökonomen zu Gast gehabt, die uns gesagt haben, dass dieser CO2-Ausstoß und das Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Und wir haben Gäste gehabt, die uns gesagt haben, dass dieses Wirtschaftswachstum und unsere Art zu wirtschaften zusammenhängen. Das ist eine große Zukunftsfrage. In der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen beschäftigen wir uns intensiv mit diesem Thema. Und natürlich stellen wir uns die Frage, was dies bedeutet. Gibt es wirklich einen fatalen Zusammenhang zwischen unserer Art zu wirtschaften, dem Klimawandel und Kipppunkten, die auf uns zukommen? Ulrike Herrmann hat das durchgedacht. Sie hat sich die wichtigsten Argumente angesehen. Sie ist aber einen Schritt weitergegangen und hat sich gefragt, was tun wir dann eigentlich? Wie kann man auf diese fatale Situation des Zusammenhangs von unserer Art zu wirtschaften mit dem Zusteuern auf Kipppunkte unseres Planeten reagieren? Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann, hier in der Robert-Jungk-Bibliothek.
Ja, hallo.
Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsjournalistin für die TAZ, eine Tageszeitung aus Deutschland, aus Berlin, die sehr einflussreich ist. Sie hat mehrere Preise für Wirtschaftspublizistik gewonnen und hat jetzt ein Buch vorgelegt, das heißt »Das Ende des Kapitalismus«, in dem sie sich nicht nur der Frage widmet, wie der Klimawandel und unsere Art zu wirtschaften zusammenhängen, sondern eben auch einen konkreten Vorschlag macht, wie man in dieser Situation vernünftig reagieren könnte. Ulrike Herrmann, beginnen wir zuerst bei der Fragestellung, das klingt nach Kapitalismuskritik. Der Kapitalismus hat uns aber in die Position gebracht, in der wir heute sind, wo es sehr viel Wohlstand gibt.
Ja, das stimmt genau. Und das ist auch ein Missverständnis, wenn man denkt, dass ich jetzt eine Kapitalismuskritikerin wäre. Ganz im Gegenteil, ich finde das System sehr faszinierend, weil es ja das einzige Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte ist, das dynamisch war, das tatsächlich Wachstum pro Kopf und damit Wohlstand erzeugt hat. Nur das Problem ist natürlich, dass man nicht ewig in einer endlichen Welt wachsen kann. Gleichzeitig ist es aber beim Kapitalismus so, dass er nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und das ist dann natürlich klar, nicht? Wachstum und Umwelt passen nicht zusammen. Und da wird man dann sich leider vom Kapitalismus verabschieden müssen.
Diese Wachstumsimmanenz des Kapitalismus, könnten Sie uns grob erklären, warum ein Kapitalismus ohne Wachstum nicht denkbar ist?
Also der Kapitalismus hat tatsächlich einen Wachstumszwang und das sind mindestens drei Phänomene, die da zusammenspielen und da sich auch verknäueln. Das erste Phänomen ist, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man Kredite aufnimmt und gleichzeitig braucht man dann dieses erhoffte Wachstum aber auch, um die Kredite vollständig tilgen zu können. Und da geht es um die Kredite, nicht um die Zinsen. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis. Das heißt, man hat im Kapitalismus so einen Geldwachstumszyklus, der schon mal dafür sorgt, dass man wachsen muss, wenn nicht alle Banken pleite gehen sollen. Also was vielleicht noch zum Verständnis, was immer möglich ist, hat jeder schon miterlebt, dass man auch mal eine Wirtschaftskrise hat. Aber diese Wirtschaftskrise kann man nur überwinden, wenn man wieder an das Wachstum glaubt. So, erstes Phänomen, Wachstum braucht man, um Kredite zurückzuzahlen. Zweites Phänomen, weiß eigentlich auch jeder, Unternehmen investieren nur in großem Maßstab, wenn sie gleichzeitig zusätzliche Gewinne erwarten. Zusätzliche Gewinne sind aber volkswirtschaftlich gesehen genau das gleiche wie Wachstum. Also ohne Wachstum keine Gewinne, man würde nicht mehr investieren oder kaum noch. Das hätte natürlich zur Folge, dass die Leute, die in den Investitionsgüterindustrien arbeiten, die also Maschinen bauen und ähnliches, dass die arbeitslos wären. Und das würde sich dann auch wieder als Krise durch das gesamte System fressen. Und der dritte Punkt ist, weiß auch jeder, die Unternehmen investieren ja immer in ihre Effizienz, in ihre Produktivität. Die Technik wird besser. Das führt dazu, dass man die identische Menge an Gütern mit immer weniger Leuten herstellen kann. Das ist kein Problem, wenn es neues Wachstum, neue Branchen, neue Stellen gibt. Aber ohne Wachstum, das muss einem klar sein, kann es keine Vollbeschäftigung geben. So, und wenn die Leute arbeitslos sind, wenig verdienen, dann fehlt da auch schon wieder die Nachfrage, nicht? Und das ganze System kommt wieder ins Stocken. Das heißt, man sieht einfach, der Kapitalismus ist nur stabil, wenn es die Aussicht auf Wachstum gibt.
Mhm. Kapitalismus als kreatives System, das Wohlstand schafft, das von Wachstum abhängt. Wachstum kommt jetzt aber an seine Grenzen aufgrund der klimatischen Veränderungen, die er verursacht. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Menschen, die sagen, ein Ausweg wäre, wenn wir Wachstum anders denken, anders organisieren und Wachstum anders leben. Ein Kernbegriff, der hier eine große Rolle spielt, ist grünes Wachstum, dass man auf andere Art und Weise die Wirtschaftsleistung ausweitet. Auch das sehen Sie aber kritisch.
Ja, genau. Also ich meine, ich bin für Technik, ich bin für Innovation, ich bin für den Kapitalismus, nicht? Also wenn grünes Wachstum möglich wäre, wäre ich der oberste Fan. Das Problem aus meiner Sicht ist aber, dass die Ökoenergie gar nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Und das ist erstmal, muss man sagen, eine erstaunliche Aussage, weil ja die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie wir hier im Westen. Aber das weiß ja jeder, man muss die Sonnenenergie einfangen. Das nutzt nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Man muss dafür Solarpaneele und Windräder einsetzen. Das sind die einzigen Technologien, die man in großem Maßstab installieren kann. Und dann kann man einfach sehen, dass das alles schwierig wird. Also vielleicht mal eine Zahl, damit man sich das schon mal klar macht. In Deutschland ist es im Augenblick so, dass die Windkraft 5,3% des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und die Solarpaneele sind bei 2,8%. Das heißt, man muss noch über 90% der ganzen Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. Und da sieht man schon, das wird ein gigantisches Projekt. Und dann gibt es das Problem, weiß auch jeder, man hat nicht immer Sonne, man hat nicht immer Wind. Man muss also gigantische Mengen an Strom zwischenspeichern. Dafür gibt es auch nur zwei Technologien, nämlich Batterien und perspektivisch grüner Wasserstoff. Und beides ist auch nicht billig, nicht, sondern aufwendig. Und dann, das kann man hier gar nicht alles darstellen, gibt es aber auch noch das Problem, dass die Flächen nicht reichen werden, weder in Österreich noch in Deutschland, um jetzt autark zu sein. Das heißt, man muss Ökostrom importieren, wahrscheinlich aus der Sahara. Und das wird auch so richtig teuer. Also man kann zwar den Strom in der Sahara selbst sehr billig herstellen, aber dann ist er ja in der Sahara. Um den nach Deutschland zu kriegen oder nach Österreich, sind gigantische Investitionen nötig. So, und das in der Summe ist einfach völlig klar, wir werden zu wenig Ökoenergie haben, um diesen ganzen Kapitalismus zu befeuern. Das heißt, das läuft nicht auf grünes Wachstum raus, sondern auf grünes Schrumpfen.
Wenn es auf grünes Schrumpfen hinausgeht, gibt es noch ein Argument, das viele Menschen vorbringen. Könnten wir uns nicht einen wachsenden Kapitalismus vorstellen, der sich nicht durch Ökostrom allein befeuert, sondern der auch umsteigt von materieller Produktion auf virtuelle Produktion oder auf personennahe Dienstleistungen? Der Begriff des qualitativen Wachstums spielt hier oft eine Rolle.
Ja, da muss man wirklich trennen. Also das eine ist virtuelle Dienstleistungen. Das sieht zwar alles total virtuell aus, was im Internet sich so abspielt, frisst aber wahnsinnig viel Energie. Das hat ja jeder schon gehört, dass die Server enorme Mengen an Strom brauchen. Die künstliche Intelligenz, das wird der totale Wahnsinn. Dafür wird auch die Energie gar nicht mehr reichen. So, das heißt, die meisten Sachen, die virtuell aussehen, sind überhaupt nicht virtuell, sondern brauchen auch Energie. Die einzigen Tätigkeiten, die tatsächlich jetzt erstmal keine zusätzliche Energie brauchen, sind mehr Pflege und mehr Bildung. Jetzt, dass kein Missverständnis aufkommt, ich bin sehr für mehr Pflege und mehr Bildung. Nur das wäre kein qualitatives Wachstum. Das wäre mehr Qualität. Das ist was völlig anderes. Und um das mal zu erklären, wie das laufen würde, wäre ich ja sehr dafür, aber damit man das klar hat, dass das mit Wachstum gar nichts zu tun hat. Also angenommen, wir sagen jetzt, wir brauchen mehr Pflegekräfte in den Altersheimen, das geht so nicht weiter. Dann wäre ja der Punkt, dass wir mehr in die Pflegekassen einzahlen müssen, damit da mehr Pflegekräfte in den Altersheimen bezahlt werden können. Das Ergebnis wäre, dass wir, weil wir ja jetzt mehr für die Pflegekasse ausgeben müssen, sagen wir mal einmal weniger nach Mallorca fliegen können. Dafür können jetzt aber die Pflegekräfte nach Mallorca fliegen. Das heißt, am Ende sind genauso viele Leute auf Mallorca wie vorher. Das ist nur so eine Art Konsumtausch. Ne? Da ist überhaupt nichts mit Wachstum, sondern man verteilt das Einkommen, das man hat, nur anders. So, und das geht immer alles durcheinander. Und um das vielleicht nochmal klarer zu machen, was ist eigentlich Wachstum? Also interessant ist nur das Wachstum pro Kopf. Also, dass man pro Person, die in einem Land lebt, mehr Waren und mehr Dienstleistungen hat. Nur dann werden die Leute ja auch real wohlhabender. So, jetzt weiß man aber, jede Person, die da reicher werden soll, wohlhabender, hat zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf und sie wird auch nicht intelligenter. Das heißt, das ist völlig logisch, dass es nicht an der Arbeit liegen kann, wenn es Wachstum gibt, sondern das Wachstum kommt durch den Einsatz von Technik, durch das Verbrennen von Energieträgern zustande. So, und dann, wenn man dann Sachen hat, die sich nicht technisieren lassen, zu Recht, wie beispielsweise Bildung oder Pflege, dann ist eins ganz klar, in diesen Bereichen kann es gar kein Wachstum geben. So, das ist alles sehr schön mit der Pflege, aber es ist weit, weit weg vom Thema Wachstum. Mhm. Aber das wird immer alles durcheinander geworfen. Das ist ja ein großes Problem, nicht, in dieser Debatte.
Mhm. Wir haben auch bei uns hin und wieder Personen zu Gast, die der Degrowth-Bewegung zuzurechnen sehen. Also eine Bewegung, die sagt, wir müssen weg vom Wachstum, sogar zu einer Schrumpfung übergehen. Und die dann vorrechnen, wie so etwas passieren könnte. Sie haben sich sicher auch mit der Degrowth-Bewegung auseinandergesetzt.
Ich kenne die alle.
Was ist Ihre Einschätzung dieser Ideen?
Naja, also man muss sagen, dass die Degrowth-Bewegung, oder die heißen ja auch Wachstumskritiker oder Postwachstumsökonomie, dass die recht haben, wenn sie sagen, das wird nichts mit dem Wachstum. Das sage ich ja auch. Wo ich jetzt denke, dass die ganze Bewegung etwas kurz springt, ist, dass die sich darauf beschränken, immer die Vision zu beschreiben, nämlich die ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch so viel verbrauchen kann, wie man recycelt und wo dann auch die Ökoenergie reicht, um das ganze System zu befeuern. Also es ist völlig klar, nicht? Diese ökologische Kreislaufwirtschaft muss das Ziel sein. Also da haben diese ganzen Wachstumskritiker recht. Nur, was die überhaupt nie beschreiben, nie, ist, wie man da eigentlich hinkommen soll. Also wie man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch sehr groß ist, in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft kommen soll, ohne dass Millionen von Menschen arbeitslos sind, die dann kein Einkommen haben, die verzweifelt sind und die wahrscheinlich dann dazu neigen könnten, einen rechtsradikalen Diktator an die Macht zu wählen. Dass das jetzt keine abstrakte Überlegung ist, wissen ja gerade Österreicher und Deutsche perfekt, denn genau so ist ja Hitler 1933 an die Macht gekommen, weil es eine Weltwirtschaftskrise mit vielen Arbeitslosen und vielen Pleitefirmen gab. Und wenn die Leute erstmal Angst kriegen, dann ist die Demokratie in Gefahr. Mhm. Das heißt, man muss über diesen Weg nachdenken. Und das tun die Wachstumskritiker bisher aber nicht.
Genau, das war natürlich in Ihrem Buch das, was uns hier sehr fasziniert hat, dass Sie sich wirklich getraut haben, so etwas wirklich einmal zu beschreiben, weil es natürlich nicht nur sehr populäre Inhalte hat, so etwas zu beschreiben, aber Sie zeigen einen konkreten Weg, wie eine Art zu wirtschaften, mit der Menschen zufrieden sein könnten, gemacht werden kann. Und Sie argumentieren, dass es historische Beispiele gibt, dass so etwas funktioniert. Und das ist natürlich jetzt sehr spannend. Vielleicht skizzieren Sie uns einmal ganz grob, wie so etwas aus Ihrer Sicht aussehen könnte.
Ja, also erstmal muss man ja mal sagen, wo will man überhaupt hin? Also und aus meiner Sicht ist ja zentral, wofür die Ökoenergie reichen wird und wofür nicht. Und was klar ist, die Ökoenergie wird nicht reichen für Flugzeuge, für private Autos. Es gibt zwar E-Autos, aber die verbrauchen zu viel Energie. Auch die Chemieindustrie muss sich halbieren. Die Banken gehen pleite, wenn man schrumpft. Die Lebensversicherungen haben auch keinen Zweck mehr, wenn man schrumpft, weil man dann gar keine Überschüsse mehr auszahlen kann. Das heißt, da sieht man schon, da kommen ganz viele Branchen in Schwierigkeiten, wenn man erstmal schrumpft. Und dafür braucht man Lösungen für die Menschen. So, und dann ist eben die Frage, gibt es das schon mal in der Geschichte, dass ein Kapitalismus geschrumpft wurde, ohne dass gleich das totale Chaos mit Millionen von Arbeitslosen ausbricht? Und wenn man die Frage so stellt, dann landet man eben bei der britischen Kriegswirtschaft ab 1939. Und das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen erstaunlich, dass man wieder in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückkehren soll. Aber wenn man sich das mal ansieht, was dann 1939 passiert ist, dann war es eben so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Als er dann ausbrach, war aber klar, dass sie nicht genug Waffen hatten, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So, und in dieser Notsituation blieb nur noch eine einzige Lösung. Die wurde natürlich dann auch sofort ergriffen. Man musste eben die Zivilwirtschaft schrumpfen, um Kapazitäten in Fabriken freizuräumen, um dieses ganze Militärgerät herzustellen. Also dieser Militärteil ist für uns heute nicht interessant, aber interessant ist eben das, was die Briten da gemacht haben. Denn man könnte sagen, sie haben eine völlig neue Wirtschaftsordnung erfunden, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Also die Idee war, es wird nichts verstaatlicht, also mit Sozialismus hatte das nichts zu tun. Die Manager und Eigentümer können in ihren Fabriken machen, was sie wollen. Aber der Staat gibt eben vor, was produziert wird. Und diese knappen Güter wurden dann gerecht verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert, was wahnsinnig populär war. Weil einem nämlich klar sein muss, nur wenn rationiert wird, müssen auch die Reichen mitmachen. Das ist, die Armen, der hatten zum Teil, denen ging es zum Teil besser als vorher. Aber Rationierung führt dazu, dass eben auch die Reichen belastet werden. Und deswegen war das eben wahnsinnig populär. Und ich glaube, dass das, diese Kombination, staatliche Planung, private Wirtschaft und Rationierung wird auch unsere Zukunft sein. Und da denken die Leute immer, wieso, wir leben doch hier im Überfluss. Also was wird denn hier jetzt rationiert? Aber dabei steht ja schon fest, dass allein durch die Klimakrise sich die Lage schon so verschärfen wird, dass Rationierung kommt. Und das Erste, was rationiert werden wird, in Deutschland sowieso, aber ich würde auch denken, in Österreich, ist Wasser. Wir werden hier nicht zur Wüste, aber die Dürren werden zunehmen, die Hitzeperioden. Irgendwann sind alle Gletscher weg in Österreich. Wenn dann kein Regen fällt, dann ist aber Alarmstufe rot. Und wenn dann was Existenzielles knapp wird wie Wasser, dann interessiert sich kein Mensch mehr für freie Märkte, freies Unternehmertum, freie Preise und so ein Zeug, sondern alle stehen beim Staat und wollen, dass der das jetzt verteilt. Also wer kriegt das? Haushalte, Industrie oder eben die Landwirtschaft. So, und dann werden physische Mengen zugeteilt, also Liter. Das heißt, man ist in einem Bezugsscheinsystem und Preise interessieren gar nicht mehr. So, und wenn man das klar hat, dass man sowieso schon allein durch die Klimakrise, wenn man nichts macht, in eine Kriegswirtschaft sich manövriert, dann wäre es natürlich schlau zu sagen, okay, wir steigen aus dem Kapitalismus aus und machen diese Kriegswirtschaft schon jetzt, um die sehr gefährlichen Kipppunkte, die ja auf uns warten, noch zu vermeiden. Denn wenn die Kipppunkte erstmal passiert sind, macht sich das Klima ja selbstständig und heizt sich immer weiter auf und wir können da gar nichts mehr machen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es bei der Rationierung nicht jetzt um jedes Detail unseres Lebens, sondern um ganz bestimmte Schlüsselaspekte des Lebens, um bestimmte Ressourcen.
Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wieder auf dem gleichen Niveau wären wie die Briten 1939. Das muss man unbedingt verhindern, dass diese Angst aufkommt. Also angenommen, es wäre jetzt, käme ganz, ganz, ganz schlimm, also echt Worst Case. Und man sagt ja, also die Ökoenergie reicht nur, um die Hälfte der Wirtschaftsleistung zu behalten. Man muss also auf 50% verzichten. Dann wären Österreich und Deutschland immer noch so reich wie 1978. So, und wer dabei war 1978, weiß genau, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Also, und es gab auch ein Sozialsystem, es gab Krankenhäuser, es gab eine Bildungsrevolution. Das war jetzt also nicht so, dass man da irgendwie gelitten hätte. So, das heißt natürlich nicht, dass wir genau in das Jahr 1978 zurückkehren. Das wäre ja auch ein bisschen absurd, sondern technische Entwicklungen, die es seither gegeben hat und die ja gut sind, die kann man ja behalten. Also nur ein Beispiel, Krebsmedikamente, heute sehr viel wirksamer als 1978, kann man behalten, weil das gar nicht viel Energie kostet, die jetzt zu produzieren. Nicht? Also das, ich sage nicht alles wie 1978, sondern nur, damit man so ungefähr sich vorstellen kann, zumindest wenn man dabei war, wieso das Wohlstandsniveau sein würde. Und da haben Sie recht, man würde dann eben, weil man ja viel reicher wäre als die Briten 1939, das gesamte Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit wäre ja sozusagen einkassiert, müsste man jetzt nicht sagen, jeder kriegt nur noch zwei Kleider und die dürfen jedes Kleid nur fünf Knöpfe haben oder irgend sowas. So war das ja bei den Briten, das wäre ja Quatsch. Aber was man schon rationieren müsste, ist Fleisch, weil Fleisch die Umwelt wahnsinnig belastet. Man müsste Autos abschaffen, jeder müsste mit der Bahn fahren, aber es wäre auch nicht so, dass jeder ständig überall mit der Bahn hinfahren kann. Das kostet ja auch sehr viel Energie. Also Bahnfahrten müsste man rationieren. Also meinetwegen, ich spinne jetzt mal rum, 6-mal nach Rom und zurück, oder irgendwie so. Man müsste ganz, ganz, ganz wichtig, man müsste Wohnraum rationieren. Also in dem Sinne, dass klar ist, es wird nichts mehr neu gebaut. Die Flächen werden nicht weiter versiegelt. Das ist ja abstrus, wie hier alles zugeschüttet wird. Also sowohl in Österreich wie in Deutschland. Das geht gar nicht. Wir brauchen die Böden, um CO2 zu speichern, um Wasser zu speichern, auch um Lebensmittel anzubauen. Ja, so. Aber das wäre jetzt auch nicht die Katastrophe. Also für Deutschland zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, wir rationieren Wohnraum, dann wären das pro Korb 50 Quadratmeter. Also wir haben unendlich viel Fläche. Das Problem ist nur, dass sie falsch verteilt ist. Also einige haben große Wohnungen, andere kleine. Alle wollen in der Stadt leben und auf dem Land stehen Wohnungen leer und so weiter. Jeder kennt die Probleme. Und da muss man als Gesellschaft anders nachdenken. Man kann nicht einfach sagen, es gibt ein Problem, wir bauen noch mehr, sondern man muss gucken, wie man die Flächen, die man schon hat, sinnvoll nutzt.
Vielleicht abschließend noch ein, zwei Kritikpunkte an Ihrer Vorgehensweise. Man könnte kritisieren, warum haben Sie diesen Optimismus, dass der Staat, der dann sehr viel Macht hat in einer solchen Situation, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger agiert und nicht Eigeninteresse, bürokratische Eigeninteresse zum Beispiel in den Mittelpunkt rückt?
Ja, also erstmal, wir haben ja eine Demokratie, nicht? Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin total gegen eine Ökodiktatur. Erstens, weil die Demokratie oder die Freiheit ist ein Wert an sich. Aber außerdem ist es auch so, dass man sehen kann, dass Ökodiktaturen oder Diktaturen immer eine Katastrophe sind für die Umwelt, also rein empirisch. Also das letzte große Beispiel kennt jeder, ist Putin. Also der Krieg gegen die Ukraine ist ja nicht nur ein Angriff auf Menschen, sondern auch ein Angriff auf die Natur. Und es wäre ein völliges Missverständnis, jetzt zu denken, dass der Kapitalismus irgendwie staatsfern wäre. Nach dem Motto, besteht nur aus privaten Unternehmen und der Staat hat da gar nichts zu suchen und hält sich raus. Sondern in Wahrheit ist es genau andersrum. Denn der starke Nationalstaat, der sich sehr stark in die Wirtschaft einmischt, und der Kapitalismus sind gemeinsam entstanden. Der Kapitalismus, auch jetzt schon, braucht den Staat, und zwar in unglaublichen Mengen. Also nicht nur, um die Bildung zu finanzieren oder den Umweltschutz oder die Straßen oder so, die Beispiele, die jeder kennt. Auch die Innovation kommt schon jetzt komplett vom Staat. Weil Grundlagenforschung ist zu riskant, das wollen die Unternehmen nicht machen. Aber das Ergebnis ist, dass alle diese Ikonen des freien Unternehmertums in Wahrheit staatlich finanziert waren. Also um nur zwei Beispiele zu nennen, das eine ist das Smartphone. Kennt ja jeder. Steve Jobs, der Gründer von Apple, war zweifellos genial, aber er war kein Forscher, hätte er selber auch nie behauptet. Er hat 3 Semester Kalligrafie studiert und sein Genie bestand darin, Wissen aus den staatlichen Laboren zu einem neuen Produkt zusammenzufügen. Aber das Wissen war staatlich, also ob das jetzt das Internet ist, Touchscreen ist, GPS ist, alles aus staatlichen Laboren. Oder ein anderes Beispiel, das auch jeder kennt, Corona-Impfstoffe. Am Ende haben ja nur 2 sich als wirklich gut erwiesen, nämlich BioNTech und Moderna. Beide beruhen auf dieser mRNA-Botenstofftechnologie. Und diese Technologie ist auch staatlich finanziert worden. Also auch die BioNTech-Gründer waren Jahrzehnte an der Universität Mainz. Der Staat hat alles finanziert. Und erst als sie soweit waren mit ihren Botenstoffen, haben sie sich ausgegründet, nicht? Und alle ihre Abteilungsleiter sind auch jahrzehntelang an der Universität Mainz gewesen. So, und da sieht man das schon, dass das gar nicht so neu wäre, zu sagen, dass der Staat planen soll. Und deswegen, weil es nicht neu war, hat es ja auch in Großbritannien funktioniert. Das war ja nicht so, es kommt ein Krieg und alles ist völlig neu, sondern diese Planungsaspekte, die es im Kapitalismus immer gibt, die hat man nur verstärkt. Und so wäre es wieder.
Vielleicht abschließend noch das Faszinierende an Ihrem Buch ist ja, dass Sie wirklich sehr konkret sind und nicht in einer Utopie bleiben, wie es anders läuft. Werden wir vielleicht noch konkreter, so etwas umzusetzen durch eine Regierung, ist im Kontext der europäischen Integration natürlich auch abhängig von EU-Verträgen.
Das stimmt.
Und diese EU-Verträge machen es wahrscheinlich unmöglich, dass ein Mitgliedstaat allein solche dirigistischen Maßnahmen ergreift. Muss so etwas ein europäisches Projekt sein?
Nicht nur europäisch, das muss global sein. Also ich habe das jetzt mal für Deutschland dargestellt, weil es natürlich für die Leute in Österreich oder Deutschland einfacher ist, das anhand eines Landes mal zu machen, das sie irgendwie kennen. Aber faktisch ist es so, man muss Klimaschutz weltweit denken, weil es ja banalerweise so ist, dass auch das CO2-Molekül keine Grenzen kennt. Das verteilt sich ja. Und wenn jetzt in China immer weiter Kohlekraftwerke gebaut werden und wir steigen hier aus dem CO2 aus, alleine, nicht, das würde überhaupt nichts bringen. Nur glaube ich, dass man da jetzt nicht pessimistisch sein darf, zu sagen, es wird nie eine globale Kooperation geben, weil einem ganz klar sein muss, dass fast alle anderen Länder auf dieser Welt von der Klimakrise viel härter getroffen werden als Österreich oder Deutschland. Also alle anderen haben noch ein größeres Interesse am Klimaschutz. Also auch hier wird es nicht bequem. Ich glaube, das ist eine Gefahr, dass Deutschland oder Österreich immer noch denken, ach ja, die Klimakrise, die ist woanders. Nein, das wird auch hier richtig, richtig, richtig bitter. Aber wahrscheinlich kann man hier überleben, was man für andere Weltregionen nicht sagen kann. Und auch China ist viel stärker bedroht als Nordeuropa. So, also das heißt, auch die Chinesen werden irgendwann merken, dass das keine Lösung ist, immer weiter Kohlekraftwerke zu bauen. Die Gefahr ist nur, die sehe ich auch, nicht, dass alle weltweit zu spät aufwachen. Also die Chinesen genauso wie die Österreicher, ne, und dann die Klimakipppunkte eben schon. passiert sind. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, wenn jetzt beispielsweise China aussteigen will aus dem CO2 oder die USA oder so, die ja auch alle sehr viel emittieren, bräuchten die auch alle eine Kriegswirtschaft. Also die Lösung wäre immer in allen Ländern die gleiche, weil man das anders nicht unter Kontrolle kriegt.
Herzlichen Dank, Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann wird jetzt hier in der Robert-Jung-Bibliothek vor Ort und online mit sehr vielen Menschen weiter diskutieren über ihre Thesen. Wenn Sie mal vor Ort dabei sein wollen, schauen Sie auf unsere Homepage www.jung-bibliothek.org und Sie können sich einmal anmelden und dann auch Ihre Fragen und Kommentare mit der Referentin oder dem Referenten erörtern. In diesem Sinn einen schönen Tag. Herzlichen Dank, Ulrike Herrmann.